Ein kleines Vorwort zu dieser Podcast-Miniserie im Rahmen unseres Digisaurier-Podcast-Kanals. Es geht um Commodore und um den Amiga. 2019 und 2025 war ich auf der Amiga 34 und der Amiga 40, einer der größten Amiga-Veranstaltungen in Europa. Dort hatte ich das Glück und die Gelegenheit, auf der Bühne mit Menschen zu sprechen, die die Amiga-Geschichte sehr gut kennen, weil sie dabei waren. Diese Interviews werden wir, neben den klassischen Podcasts hier auf dem Kanal, als Sommerspecial senden. Wir wünschen allen Hörern viel Spaß mit Amiga-Geschichten aus erster Hand. Der erste Gast war Dr. Peter Kittel, eine zentrale Figur der Commodore-Jahre in Frankfurt. Ob C64 oder Amiga, Peter kümmerte sich um die Menschen, die drumherum Artikel schrieben, Bücher machten oder Software. Er war unser Supporter zu einer Zeit, als es das bei anderen Computerfirmen noch gar nicht richtig gab. Und er war der Mann, der bei der Premiere des Amiga in der Alten Oper in Frankfurt mit Frank Elstner auf der Bühne stand. Viel Freude bei diesem Zeitzeugen-Interview von der Amiga 34 Bühne aus dem Oktober 2019. Wann war für dich klar, das geht jetzt nicht mehr gut bei Commodore? Woran hast du das gemerkt?
Gar nicht, weil ich war so der ständige Optimist und habe gesagt, oh, so tolle Technik, die kann ja nicht untergehen und da wird sich schon jemand finden, der das übernimmt.
Für mich wird er immer bleiben, der Mann mit dem Zugang zum Kopierer. Weil der Peter war derjenige, der, als wir noch 64er gemacht haben, da brauchten wir ganz dringend für unser Buch ein Handbuch zum C64. Das gab es aber nicht. Dann kommt er eines Tages mit so einem Spiralbinder handkopierten Schwarz-Weiß-Kopie vom C64-Handbuch und hat uns damit den Arsch gerettet. Und das hat er von dem Moment an, seit ich ihn kenne, für alle möglichen Leute permanent getan. So freue ich mich sehr, dass du heute Zeit gefunden hast, da zu sein.
Dankeschön.
Als kurze Ergänzung zu Christians Geschichte, irgendwie war das ungefähr so. Und am Ende hatten wir dank Peter Kittel eben eine fotokopierte Version des englischen C64-Handbuchs in Spiralbindung und Schwarz-Weiß. Aber das wurde in dieser Zeit so intensiv genutzt, dass es irgendwann völlig zerfleddert war und bei irgendeinem Umzug endgültig entsorgt wurde. Das können wir euch also nicht mehr zeigen. Aber immerhin gibt es noch ein Foto meines damals später irgendwann im Original erstandenen C64 Programmers Reference Guide mit ordentlich Gilb, Schmutzflecken und einem Eselsohr, eben historisch. Und damit zurück zu Christian und Peter Kittel im Interview.
Peter, was war bei dir eigentlich dein allererster Rechner ever, mit dem du zu tun hattest?
Das war an der Uni ein alter, eine Elektrologica X1 aus Holland. Und das war einer der allerersten volltransistorisierten Computer, der kommerziell verfügbar war. Also mit Lochstreifen und einem REM-Speicher von 7K Worten, ein Wort a 23 Bit, also ganz normal.
Wir wollen jetzt über die schönen Zeiten reden am Anfang vor allen Dingen.
Das waren auch schöne Zeiten.
Das glaube ich. Ich meinte bei Commodore, ich meinte nicht pauschal. So. Was waren denn die allerersten Infos über den Amiga, die du überhaupt bekommen hast? Also was habt ihr gewusst, was habt ihr erfahren? Habt ihr überhaupt was erfahren?
Wir wurden informiert und zwar, das muss Ende 84 gewesen sein. Da wurde die gesamte Supportmannschaft zu einem Meeting beordert und vorher schon gesagt, alles hochgeheim, ganz secret, nichts weiter erzählen. Und dort wurden uns die ersten Bilder vom Amiga gezeigt, sprich diese Zeichnung, die heute als Lorraine noch vorhanden ist. So eine rechteckige Schachtel mit einem Schacht, dass man oben auch wieder Game-Cartridges reinstecken kann.
Ein kurzer Einschub. Lorraine war also eine Art Prototyp vom Amiga. Die Bilder, von denen Peter Kittel hier spricht, sind irgendwann einmal auf einer Veranstaltung abfotografiert worden und geistern durch das Netz. Die Designs sind teilweise wirklich futuristisch, finden wir so. Da haben wir gedacht, was wäre, wenn das einer mal als Modell bauen würde? Und siehe da, mit ChatGPT haben wir diese kleinen Modelle erstellen lassen. Immer mit einem Digisaurier auf dem Monitor. Natürlich in Amiga-Grafik. Und als Spaß haben wir dann noch gesagt, wir würden gerne ein Bild haben von einigen Amiga-Entwicklern, wie sie um einen Prototypen vom Amiga herumstehen. Bitteschön. Und jetzt geht es weiter mit Peter Kittel und seiner Geschichte.
Und vor allem hat man uns da gezeigt zwei Videos. Das eine Video waren so die Demos, die man später auch auf der Extras-Diskette hatte, also mit diesen Flächenfüllen. Und ich glaube auch schon mit dem Bouncing Ball. Mhm. Alles sehr eindrucksvoll für die damalige Zeit, weil ich hatte mich mit einem Kumpel zusammen, der sich mit Grafik beschäftigte, schon mal mit Flächenfüllen beschäftigt und was es da alles für Komplikationen geben kann. Und das Ding machte das in Hardware und fürchterlich schnell. So, und wie gesagt, das eine Video waren diese Demos. Und dann gab es ein zweites Video, was daraus bestand, dass jede Menge Firmen mit einem Vertreter dort auftraten und der alle mit warmen Worten sagten, wie toll sie die Maschine fänden und was für tolle Produkte sie für den Amiga dann eben produzieren wollen, inklusive Microsoft, inklusive IBM und alles, was damals Rang und Namen hatte. Dummerweise waren das Videos im U-Matic-Format, für das es kaum Abspielmöglichkeiten hatte, und die verschwanden nach diesem Meeting wieder in einem kleinen Koffer, der also fast mit Security-Personal dann zum nächsten Vorführort bei einer anderen Commodore-Niederlassung weitertransportiert wurde. Also wir haben es leider nie wieder gesehen.
U-Matic, muss man sagen, waren, glaube ich, solche Kästen irgendwie, die man da in so ein Apparat reingeschoben hat.
Irgendwie. Es war doppelt so groß wie eine VHS-Kassette, ja.
Hattet ihr da schon das Gefühl, diese Kiste ist was Besonderes? Habt ihr gesagt, naja, komm, Bänder und Menschen, die was sagen, kann stimmen oder auch nicht?
Wie gesagt, ich hatte ein bisschen Hintergrund und als ich sah, was die Grafik da leistet, da bin ich innerlich so auf die Knie gefallen und habe gesagt, wow, das ist es. Und ab da konnte es erstmal nur bergauf gehen.
Seit der Zeit tun dir auch die Knie weh oder war das erst danach?
Nee, danach. Innerlich.
Wie war das dann, als du das erste Mal wirklich die Maschine anfassen konntest oder was damit machen konntest?
Ja, das war damals also wie gesagt, wir hatten bisher Ende 84 gesagt. Im Sommer 85 wurde der Amiga ja in USA offiziell präsentiert. Da hatten wir aber noch keine. Mhm. Und dann kurz danach fand in Frankfurt eine Commodore-Fachausstellung statt, also unsere eigene Hausmesse. Mhm. Und da hatten wir dann ein paar Amigas hingestellt bekommen. Und die wurden dann aber nicht öffentlich präsentiert, sondern nur hinter dem Vorhang für Händler und so privilegierte Leute wie gewisse Journalisten. Ne?
Ja, ich werde mich auch nicht erinnern. Das war eben der Moment, wo ich Gail Wellington kennengelernt habe. Sag mal, mit Gail hattest du ja auch viel zu tun. Was Richtig. War das für eine Persönlichkeit für dich?
Also Gail Wellington, wenn jemand vielleicht den Peter Ustinov als Schauspieler kennt, das in weiblich, energiegeladen, grundsympathisch eigentlich und immer auf 100%, wenn nicht 150. Und die hat uns damals in der Einführungsphase vom Amiga begleitet, später auch bei der öffentlichen Präsentation in der Alten Oper. Und die hat uns da wirklich sehr viel geholfen.
Jetzt sag, das war ja damals, muss man auch ganz klar sagen, eine sehr männerdominierte Welt. War das nie ein Problem, dass eine Frau auftaucht und euch zeigt, wo es lang geht? Weil die Gail hatte ja eine sehr straighte Art, Dinge zu sagen.
Ja, nee. Also da waren wir schmerzfrei. Also wir hatten ja selber auch die eine oder andere Kollegin, auch bei uns in der Supportabteilung. Insofern, also es war nicht 100% männlich. Also es lief bei Commodore genauso wie in anderen Firmen, wo ich zum Beispiel später gearbeitet habe. Da gab es auch immer wieder die eine oder andere Frau und die waren typischerweise dann auch mehr in der leistungsfähigeren Hälfte. Ne?
Sag, der Amiga, du hast gesagt, du hast ihn dann irgendwann das erste Mal in die Hände gekriegt. Weißt du noch, was zuallererst, also ich weiß, ich habe zuallererst Deluxe Paint aufgerufen und ich habe mit dem Tutanchamun-Gesicht rumgespielt. Weißt du noch, was du als erstes getan hast, als du den Amiga da stehen hattest?
Nee. Hm. Als wir dann die Geräte in die Hand bekamen, haben wir dann die Präsentation für die Alte Oper vorbereitet und da hat sich das dann von alleine so ein bisschen auf die Kollegen verteilt. Und ich bin dann irgendwie bei der Sprachausgabe gelandet und habe ja dann in der Alten Oper dann so einen kleinen Part gemacht mit dem Frank Elsner zusammen, so einen Dialog. Und das war also schon ziemlich mühevoll, sich da mit einem amerikanisch sprechenden Computer auseinanderzusetzen und dem dann versuchen, Deutsch unterzujubeln, aber es hat Spaß gemacht, es hat riesigen Spaß gemacht. Andere Leute haben sich dann eben mit den allerersten Animationen beschäftigt und so weiter und so ist dann so Stück für Stück zusammengekommen.
Wie war das eigentlich plötzlich in dieser Computerwelt, die ja doch, sage ich mal, zu dem Zeitpunkt, wenn man Atari ST dran denkt, VC20, T64, plötzlich mit einem Showmaster in der Alten Oper vor einem riesigen Publikum zu stehen. Ich weiß, ich war da auch drinnen irgendwie. Wie war das für euch?
Ja, mein Gott, ich habe schon mal auf einer Bühne gestanden, halt im Schulchor und im Schulorchester. Vor allem war ja das Publikum so geartet, dass man viele Leute davon schon kannte. Also man hat nicht irgendein anonymes Millionenpublikum vor sich gehabt. Und vor allem, es war alles eine erwartungsfreudige, positive Stimmung da. Also da konnte nicht viel schief gehen.
Naja, auf der anderen Seite, gerade bei Präsentationen, es gibt ja auch Geschichten von Commodores, von Amigas, die noch im Taxi zusammengelötet wurden, um auf einer Präsentation dann funktionsfähig zu sein.
Ja, das ist normal im Computerbereich. Also das ist nicht auf einen Amiga beschränkt, das kann einem in jeder Kiste passieren. Ich hatte zum Beispiel für die Alte Oper eben was vorbereitet mit Sprachausgabe und wir haben das dann vorher, direkt vor der Show, nochmal getestet und da ging gar nichts. Es kam einfach kein Ton raus. Ne? Na gut, habe ich meine Disketten genommen, nochmal vom Original eine Kopie gezogen und dann ging es wieder. Kein Mensch weiß warum, aber nachher die Show, die ist gelaufen.
Aber du hast auch erzählt, dass in der Alten Oper für dich so der Moment war, wo du sagtest, die Kiste taugt wirklich was. Da ging es um das Thema Speichererweiterung.
Ja, wir hatten ja dann parallel zu der Show, die wir auf der Bühne hatten, hatten wir im Obergeschoss sowas Ähnliches wie hier heute, so eine kleine Messe, also noch viel kleiner als hier. Und da war eine Firma gewesen, die hatte vorher mit Apple II gearbeitet. Und für den Apple II gab es eine Steckkarte mit einem 68.000 und ganz viel RAM drauf. Und damals war RAM noch 1 Megabyte 1000 Mark. Und die hatten also eine Steckkarte, da hatten sie den Prozessor einfach weggelassen, weil der war im Amiga ja schon drin, aber sie haben sie als Speicherweiterung benutzt. Also hatten wir da 1 Megabyte zusätzliches RAM. Und dann habe ich eben meinen Basic-Interpreter genommen und geguckt, wenn ich das einmal anspreche und dann eben Datenarray aufmache, der 1 Megabyte belegt, funktioniert das denn wirklich? Und dann nachträglich natürlich geguckt, sind in jedem einzelnen Element noch die Werte drin, die da drin sein sollen? Und jawohl. Und dann habe ich gesagt, ey, funktioniert.
Sag, wie standest du denn dann zu Entwicklungen wie CTTV und CT32? Wie ging es dir damit?
Ja, im Prinzip ganz toll, aber, und es gab eben leider jede Menge Abers. Also beim CDTV war es die Nervung, dass wir die CD immer in so eine Cartridge einlegen mussten, bevor wir sie reinschieben konnten. Das war lästig. Die Fernbedienung funktionierte nicht vernünftig. Da waren jede Menge Tastendrücken, die unter den Tisch fielen, was dann bei Lemmingen tödlich war, weil man da wirklich jeder Tastendruck durchkommen musste. Und wenn da jeder Zehnte verschluckt wird, dann stirbt man. Ne?
Kurze Unterbrechung zur Erläuterung von Peter Kittels Worten. Vorab, ich war nie ein großer Computerspieler, bei keinem Rechner. Beim Amiga war es Marble Madness, Defender of the Crown und Lemmings. Was das war? Okay, Anfang der 1990er Jahre. Der Amiga surrt leise im Jugendzimmer. Oder bei mir, zu dem Zeitpunkt schon etwas älterem Kind, im Büro. Disketten wechselten übrigens damals die Besitzer wie geheime Botschaften. Nach dem Motto, musst du dir angucken, ich cool, man. Und so wuselten auf meinem Bildschirm plötzlich kleine, grünhaarige Wesen ihrem Schicksal entgegen. Die Lemminge. Wer Lemmings nie gespielt hat, stelle sich eine Mischung aus Ameisenfarm und Katastrophenschutz vor. Eine Schar kleiner, stur vorwärts marschierender Lemminge fällt aus einer Luke in ein labyrinthartiges Level. Das Ziel, möglichst viele davon lebend zum Ausgang bringen. Leider rennen sie in jede Falle, wenn man nicht hilft. Denn schlau waren die Lemminge nicht. Soweit ein kleiner Exkurs in diese Zeit. Und darum musste die Steuerung eben zuverlässig sein, wie Peter Kittel schon gesagt hat. Aber das war ja nur ein Teil des CDTV-Problems. Weiter geht es mit unserem Interview.
Mit der Peripherie fürs CDTV war es auch irgendwie ein bisschen alles ein bisschen umständlich. Und CD32, das kam halt einfach zu spät. Ne? Mhm. Da konnte man nichts mehr machen.
Letzte Frage auch an dich. Wann war für dich klar, das geht jetzt nicht mehr gut bei Commodore? Woran hast du das gemerkt?
Gar nicht, weil ich war so der ständige Optimist und habe gesagt, oh, so tolle Technik, die kann ja nicht untergehen und da wird sich schon jemand finden, der das übernimmt. Damals war ja Samsung ein großer Kandidat, da gab es wohl ernsthafte Gespräche, aber daraus ist dann nichts geworden und das hat mich total erstaunt, als das dann tatsächlich wirklich richtig zu Ende ging. Also das habe ich nicht ganz kapiert.
Aber klar ist, du hast optimistisch in die Zukunft geguckt, das tust du bis heute, du bist ruhig geblieben, du hast allen geholfen bis zum letzten Moment. Insofern einen herzlichen Applaus und Dankeschön an Peter Kittel. Danke dir.
Noch eine Information. Danke, Peter. Diese Interviews wurden auch als Video auf unserem YouTube-Kanal umgesetzt. Wer also einiges von dem, was hier beschrieben und besprochen wurde, sehen will, für den lohnt sich auch der Blick auf die Videoversion dieses Talks. Danke fürs Zuhören und natürlich gerne unseren Podcast abonnieren. Und irgendwas mit Sternen, die man uns für diesen Podcast gibt, freut uns natürlich auch. Bis zum nächsten Mal.